Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg und Erfüllung, der Podcast für erfolgsinteressierte Menschen in unserer Region. Präsentiert von der VR Bank Ludwigsburg und mir, Jessica Kaufmann. Erfolg und Erfüllung, zwei große Begriffe, passend zu einer traditionsreichen Geschichte wie der der Bäckerei Katz. Ich habe heute die große Freude, mit Herrn Adolf Katz, Geschäftsführer und Inhaber in der vierten Generation, nicht nur über diese Begriffe, sondern vielmehr über die Bedeutung dahinter zu sprechen. Herr Katz, beim Stöbern auf der Homepage und auch bei der persönlichen Begegnung hier in den Räumlichkeiten spürt man die Leidenschaft fürs Backhandwerk. Ich würde zu Beginn gerne einen kleinen Sprung in die Vergangenheit machen. Was hat Sie denn damals bewegt, in das Familienunternehmen einzusteigen? Neben der Perspektive, die ja vermutlich damals schon da war, war sicherlich auch so eine persönliche Motivation für diese Entscheidung da, oder?
Ja, die war da. Ich meine, wenn man im Familienunternehmen aufwächst, wenn man früher die Bäckerei Katz kommt, ja aus Aschberg, wir sind angesiedelt, immer noch in Aschberg mit einer Filiale. Man wächst auf, man saugt die Bäckerei ein, die Bäckerei ist einfach, ja, täglich, latent, vorhanden, kann sich dem nicht entziehen, das ist immer da und von daher ist, sag mal, die DNA schon sehr vorprogrammiert.
Ja, gab es dann so einen Schlüsselmoment, an dem Sie gewusst haben, ja, oder war es schon immer klar, dass das ist mein Weg?
Ich sage Ihnen mal, wir sagen gern etwas lapidar und lustig, unsere erste Filiale. Die erste Filiale haben wir 1964 eröffnet. Eröffnet. Und zwar, das war das Bahnhofskiosk in Aschberg. Nämlich, als ich nach Bietigheim ins Gymnasium gegangen bin, hat sich mein Vater entschlossen, gut, dann können wir ja jeden Morgen im Bahnhofskiosk die mit Brötchen beliefern. Und das war dann meine erste Lieferaufgabe mit 10, dass ich jeden Morgen am Bahnhofskiosk die Brötchen und Brezeln abgegeben habe. Wenn ich von der Schule kam mittags, habe ich den leeren Korb wieder mitgebracht. Und sonntags hatte ich die Freude, die von Hand durfte ich die Rechnung raus, ob ich es durfte. Ich musste ausreichendes Schreiben machen. Also ja, so viel DNA, die war immer vorhanden. Schlüsselmoment an sich gibt es nicht.
Ja.
Ja, aber auch von der Entwicklung, ich meine, ja, reden wir
bestimmt. Genau. Ja, die Entwicklung, die ist ja auch gerade in einem Betrieb, den es schon so lange gibt, da gibt es ja auch Werte und Prinzipien, die einfach über die Generation hinweg bewahrt werden und sicherlich heute auch eine Rolle spielen.
Also, wir sind ein Handwerksfamilienbetrieb. Wir sind eine Unternehmerfamilie, die von sich selber wirklich sagen kann, wir sind im Unternehmen präsent, wir sind da. Das ging schon früher. Meine Mutter war Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöten der Verkäuferinnen. Und glauben Sie mir, das waren viele Sorgen und Nöten, die nichts mit dem Betrieb zu tun hatten. Und dasselbe heute hauptsächlich meine Frau Waldroth, die das Thema Mitarbeiterführung und vor allem wertschätzende Mitarbeiterführung ganz groß in den Vordergrund stellt. Und ja, wir sind sehr glücklich und auch stolz drauf, dass wir das leben und dass wir das Feedback kriegen, dass das so ist.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja auch für die ein oder anderen Zuhörer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie schafft man so eine Kultur aufzubauen? Gerade wenn man gestartet hat, wenn man vielleicht selber noch so in den Startjahren steckt. Haben Sie da so
wertschätzend, ganz oben drüber und vor allem offen, kommunikativ. Das Schlimmste, was wir auch immer wieder intern bei allen Verbesserungsseminaren, wo wir uns verbessern wollen, anführen, ist das Thema Kommunikation. Muss ich Ihnen sagen, je größer das man wird, desto schwerer ist es natürlich, das einzuhalten, Kommunikation, weil es einfach das Medium ist, alle mitzunehmen, alle zu informieren. Und eine Art Wertschätzung ist ja auch, den Mitarbeiter zu informieren. Wenn er nichts weiß, fühlt er sich auch nicht wertgeschätzt. Aber hier den Schlüssel von wertschätzenden Mitarbeiterführung zu Kommunikation und zu einer Kultur der Kommunikation, die Fakten beinhaltet, die Daten beinhaltet, das ist sehr wichtig und ich glaube, das ist eine große Basis.
Ja, absolut. Das stimmt. Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich so im in dem Thema Unternehmenswandel, Generationenübergabe und wenn es dann darum geht, dass jemand seine neue Rolle findet, da ist Kommunikation einfach ein so wichtiger Punkt, weil es einfach auch Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit gibt. Ich als Mitarbeiter, ich weiß, was hier passiert, weil spüren, also diesen sechsten Sinn für das, was so geschieht, haben wir Menschen. Wenn wir dann das Ganze auch noch als Feedback bekommen mit einer Kommunikation und wissen, unser Gefühl liegt da richtig, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz große Basis auch für Vertrauen, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen.
Vertrauen ist das nächste ganz, ganz wichtige Wort. Vertrauen, ich meine, wir sind Familienbetrieb, Vertrauen der Familienmitglieder untereinander, sich alles zu sagen, auch offen diskutieren zu können, das Vertrauen, dass der andere weiß, was der andere denkt und auch nie sagen würde. Aber auch Vertrauen, das haben wir festgestellt, wo wir einfach gewachsen und größer geworden sind mit der Firma. Vertrauen der Führungskräfte. Führungskräfte müssen wissen und müssen den Chefs vertrauen, weil ich meine, es werden immer, ich sag's lapidar, Minen und Bomben gelegt, und aber wenn eine Führungskraft was sagt und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sagt, aber der Herr Katz hat was ganz anderes gesagt, dann muss derjenige wissen, und das sprechen wir tatsächlich explizit an, dann muss derjenige wissen, dass wir das nie sagen würden und dass wir in gewisse Bereiche nicht eingreifen würden, ohne sich zu informieren. Mhm. Das ist das Thema Vertrauen. Und ja, es sind so lapidare Sachen, wie sich nicht den Rücken fallen oder sonst was oder diskriminierende Äußerungen machen. Aber ich meine, das erleben Sie wahrscheinlich häufiger wie ich in anderen Betrieben, aber manchmal bin ich schon überrascht über gewisse Kulturen. Mhm. Aber das ist nicht unsere Sache, das ist nicht gesagt.
Absolut, aber genau deswegen ist es auch so wichtig, über solche Themen zu sprechen, weil manchmal brauchen Menschen auch einfach ein Bild dafür, wie es sein könnte. Und wenn man ein Unternehmen erlebt, in dem das wirklich gelebt wird und nicht nur Worte sind, dann spürt man das schon in dem Moment, in dem man einen Laden betritt. Und das ist ganz, ganz viel wert.
Ich hoffe, Sie haben es gespürt, ja, wo Sie heute unser Gebäude in Feigen betreten hatten, ja, unser Büro, ja.
Ja, definitiv. Ja,
freut mich das sehr. Prima.
Ja. Ja, Sie haben vorher schon erwähnt, Familienbetrieb. Also es ist ja wirklich eine spannende Kombination. Auf der einen Seite hat man, gerade wenn es einen Betrieb schon seit so vielen Generationen gibt, hat man Tradition. Man hat natürlich aber auch immer den Anspruch an Innovation. Wie schaffen Sie da so die richtige Balance zu behalten aus beiden Welten?
Wir sind eine Bäckerei. Und eines ist uns als Unternehmerfamilie total klar. Wir können managen und agieren und expandieren und machen so viel wir wollen. Lassen Sie mich auf Schwäbisch sagen, wenn es nicht schmeckt, ist nichts.
Ja.
Also müssen wir die Tradition nach oben stellen. Und wir haben die Tradition. Wir machen, muss ich an der Stelle mal sagen, mehr von Hand, wie sich Kollegen vorstellen können. Also wir haben ja Alpha-Kreise mit Kollegen aus dem Norden. Wenn die immer kommen, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Zum Beispiel unser Katzweg, unser bestes Brötchen. Das wird von Hand praktisch gestanzt in einer Maschine. Die stanzt nur und dann alles andere ist Handarbeit, wird übernommen. Und auch jede Brezel wird von Hand geschlungen. Das Brot wird von Hand bearbeitet, geformt, weil wir arbeiten immer noch mit Sauerteig. Ich habe immer schon, seit ich das Geschäft über oder die Bäckerei übernommen habe, nur mit Sauerteig gearbeitet. Mit langen Führungen, mit Langzeitführungen. Kommen wir nachher vielleicht da nochmal drauf, was das in der Verträglichkeit bedeutet. Aber das ist die Basis von allem. Wir brauchen das Image, es muss schmecken. Mhm. Wir können nicht über Discount oder sonst was verkaufen. Wir brauchen faire Preise, aber das muss schmecken. Und das ist die Basis.
Ja.
Und dann, wenn das Thema Expansion zu sprechen kommt, war natürlich, was bei uns die große Besonderheit ist, dass meine Eltern, Kurt Katz und Margarete Katz, haben ja das Geschäft übernommen von meinem Großvater, und das hab's immer so lange in der Tradition. Und 1974 wurde ja das Bräuninger Land gebaut. Mhm. Hier in der Region, jedem ein Begriff, die Sache begann, ich weiß es nicht mehr genau, 71, 72, dass die Firma Bräuninger oder explizit der Herr Bräuninger, wo er damals so der Leader war, händeringend Entwickler gesucht hat. Da waren meine Eltern, ich sage mal, im Ranking des Kreises Ludwigsburg bestimmt nicht vorne mit dabei, eher das Gegenteil. Aber Bräuninger hat jemand gesucht, kein Bäcker wollte rein. Und meine Mutter hat sofort gesagt, ich bin sicher, das wird was, wir gehen da rein. Mhm. Ich meine, und dann muss ich an der Stelle so abstruse Kommentare mussten sich meine Eltern anhören. Mhm. Ich meine, 74, sind wir genau jetzt 50 Jahre. Mhm. Und die Leute haben zu meinem Vater, Kurt Katz, gesagt, Kurt, bist du blöd? Lass es mich so deutlich sagen. Wer geht denn mit dem Auto zum Einkaufen?
Wahnsinn.
Und wenn wir das mit heute vergleichen, ist definitiv war so. Wenn Sie das mit heute vergleichen, ich meine, das war der Supergau in der Region, ein Shoppingcenter, wo du nur mit dem Auto hinkommst.
Ja.
Kommst auch zu Fuß hin, aber muss man gerade vielleicht auf der Hohen Schlange in Tamwohn oder so, sonst sieht sich ja. Aber das war ganz entscheidend, dass wir das gemacht haben, meine Eltern das gemacht haben. Wenn Sie eine Unternehmensentwicklung anschauen und die erste Filiale, die Sie eröffnen, macht vom ersten Tag an 3- oder 4-fache Umsatz wie das Stammgeschäft, dann ist das toll. Weniger toll ist, dass Sie bei der Bäckerei das jeden Tag frisch machen müssen. Das heißt, wir haben die ganze Produktion, das ganze Machen natürlich über den ganzen Tag verteilt.
Mhm.
Das war übrigens für mich damals auch so eine tolle Erkenntnis, die auch heute völlig banal ist. Wenn wir mittags um 16 Uhr noch das Bräuningerland mit frischem Brot, Brötchen, Brezel und so weiter beliefert haben, wohlgemerkt, der Laden hatte nur bis 18.30 Uhr geöffnet, aber um 16 Uhr, das war bekannt, das hat sich rumgesprochen, da gibt's nochmal frische Ware. Also so viel zum Thema frischen, ständig frische im Beiladenbanken und so weiter, was halt völlig Usus ist, ne?
Ja, sehr interessant, wie sich das damals entwickelt hat. Wow.
Ja, es ist, und es war ja von Anfang an der Hammer, die Sache, der Verbraucher Hammer schlechthin war das Bräuningerland. Das hat alles auf den Kopf gestellt, die ganze Region.
Ja, sehr interessant. Häufiger im Bräuningerland, wenn ich dann irgendwie noch zwischen den Terminen mich mal kurz irgendwie die Beine vertreten möchte, das Wetter nicht so schön ist. Und ja, auf dem Rückweg einmal noch kurz beim Katz vorbei, ein paar Brötchen mitnehmen fürs Abendessen. Es ist halt wirklich, ja. Also kann man sich gar nicht mehr wegdenken. Gab es sonst noch auf dem Weg so Schlüsselmomente im Rahmen der Expansion, wo Projekte gelungen sind, die vielleicht auch ein bisschen mit einem Wagnis verbunden waren?
Ja gut, nach Bräuningerland, nach der Eröffnung Bräuningerland, mussten wir erstmal die Backstube insoweit auf Vordermann bringen, dass wir überhaupt in der Lage waren, die ganze Menge zu backen.
Mhm.
Und das hat dann auch meine Eltern gemacht, da war ich noch nicht mit dabei, und haben in Asperg an das Stammgeschäft quasi damals hat man es Halle getauft, 250 Quadratmeter ist ja keine Größe, war aber damals schon was Größeres, haben wir angebaut, und dort waren wir dann auch bis 1989. Und aus dieser Zeit, da haben wir schon die eine oder andere Filiale eröffnet, hat man sich beschäftigt mit Expansion, mit Verkehrswege, mit Beliefersituationen. Ja, aber das ging dann aus der Sache raus ganz gut. Die Vermieter haben uns gekannt. Muss ja auch sehen, was bringt so eine Filiale in einem markanten Shop, in einem markanten Center wie Bräuningerland. Die Leute kennen dich. Und das war für uns schon sehr wichtig, war toll und hat vieles erleichtert. Ja.
Mhm.
Der Katz, der vom Bräuningerland.
Genau.
Das war prima.
Ja.
Dann, wenn ich das sage, da ging die Entwicklung ja weiter. Dann haben wir in Tamm eine Backstube gebaut, um diesen kurzen Worte zu sagen. Auch mit weiterer Expansion. Und dann haben wir in Pforzheim 1995 einen Kollegen übernommen, der da in Schieflage war aber Marktführer mit 14 Filialen.
Mhm.
Den haben wir in Pforzheim übernommen und haben dann 5 Jahre lang in 2 Backstuben gebacken, um zu lernen, dass das nicht zukunftsträchtig ist. Weil sie müssen die Menge, die große Menge der Teige, der großen Teigkessel nutzen, in denen biologisch was abgeht, wo sie enzymatische Tätigkeit haben und so weiter. Sauerteig wird viel besser in einem großen Kessel wie in einem kleinen Kessel. Also wir haben das dann schnell gemerkt und haben jetzt, wo wir beide sitzen in Feigenenz, sind wir 2001 hergezogen und haben die Backstube von Town und von Pforzheim hierher verlegt. Und ja, das waren natürlich schon auch strategische Entscheidungen, erst die Backstube in Town zu bauen, das Pforzheim zu übernehmen, den Kollege, ja, also einen Betrieb zu übernehmen, der aus der Insolvenz kommt und den wieder zu beleben, den Mitarbeitern, die Mitarbeiter zu halten, den Mitarbeitern Zuversicht zu geben. Das, ja, haben wir aber alles gut geschafft. Und dann nochmal hier einen Verein groß zu bauen, das war eigentlich schon ein Riesenobjekt
damals, ja. Ja, ist es auch wirklich. Also sehr interessant. Man sieht es ja schon von Weitem und die Breste draußen. Also ist schön geworden.
Ja, so wie Sie es heute sehen, wir haben schon wieder zweimal angebaut. Ja, also, aber trotzdem, das Markante, also vorne die Ecke, wenn Sie herfahren, unten der Laden, erste Stock Kaffee und vor allem die Backschule. Wir sind sehr stolz darauf. Backschule heißt, Sie können mit Ihren Freundinnen, Familie, Brezelbackkurs, Ciabatta-Backkurs und Törtchenbackkurs belegen, dauert so 2,5 Stunden. Und dann machen wir vom Teig bis zum Gebäck, kann das nachher mit heimnehmen.
Wow, ja.
Das ist einfach unserer Philosophie geschuldet, das rüberzubringen an die Kunden, die Kunden nahe zu bringen ans Teigmacher und vor allem zu zeigen, dass die Teige, die beim Katz gemacht werden, keine Büffeler und kein von irgendwie und kein Frischhaltemittel oder sonst was. Das ist entscheidend.
Ja, und da ist auch wieder schön die Verbindung zu sehen von Tradition, aber auch von Innovation, weil die Menschen interessieren sich auch wieder dafür, wie funktioniert es eigentlich, wenn ich mal wirklich wieder was selber mache? Ja, wie funktioniert das? Man hat es vielleicht irgendwie verpasst, sich das mal von der Oma zeigen zu lassen und so weiter. Die Eltern haben es vielleicht nicht gemacht. Und meine Generation will es ja wieder wissen, wie funktioniert es eigentlich wirklich mal wieder was selbst herzustellen? Das ist auch sehr, sehr schön, dass es das gibt.
Ja. Und die Zusammenhänge, ich meine, es gibt in der Ernährungsphysiologie natürlich viele traditionelle Zusammenhänge. Das wurde früher einfach so gemacht, wurde vielleicht gar nicht so untersucht. Wenn ich da abschweifen dürfte, Glutenunverträglichkeiten haben ja viele Leute. Wir haben das schon sehr früh beantwortet. Also ich glaube, 96, 97 bin ich in Kontrakt mit Bauern aus dem Hohenloischen Land eingegangen und die haben für uns Dinkel angebaut. Und ernährungsphysiologisch ist es ja heute so, sie brauchen den Urdinkel. Nur das ist der richtige Dinkel. Wir sind ja immer dabei, Mengen zu machen und das zu verschneiden und das Produkt zu verändern, dass es einfacher wird. Und das ist alles beim Urdinkel nicht gegeben. Also Urkorn, Bauländer, Spelz, wie die alle heißen, das sind alte Sorten, die, wenn ich das sage darf, auf dem Acker mit Abstand wachsen, die lange Halme haben, durch die langen Halme natürlich ein Risiko. Das Risiko ist, dass in einem Sommersturm der Dinkel 2 Wochen vor der Ernte ins Lager geht. Sprich, der geht runter und der steht nicht mehr auf. Da waren neue findige Leute den Dinkel umgezichtet und haben kurze Halme gezichtet für den Dinkel, dass das nicht passiert. Aber sie haben halt nicht mehr die DNA, die Aminosäuren und die Verträglichkeit, die enzymatische Tätigkeit in dem Produkt wie in den alten Sorten. Das ist so. Deshalb schwören wir darauf. Wir machen das mit Bauern aus dem Hohenloge. Wir haben Vertrauensleute, die wiederum für uns das dort kontrollieren. Die ganzen, wie die aussehen, den Abstand halten auf den Feldern. Ackerrandstreifen ist ein großes Thema, was eingepflanzt wird. Also Ackerrandstreifen mit verschiedenen Blumen, um Nützlinge und so weiter heranzuziehen, die wiederum ganz wichtig sind für eine verträgliche Landwirtschaft, dass ich nicht groß spritzen muss und gar nichts, weil wenn ich Käfer habe und Bienen und sonstiges, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Also das zur Tradition und was ich sagen wollte. Aroma hat auch gleichzeitig festgestellt, dass wir in Deutschland, wir haben diese Glutenunverträglichkeiten, aber auch mehr wie andere Länder. In Italien finden wir sie nicht so und in Frankreich finden wir nicht so. Warum? Weil diese Länder anders als die deutschen Bäcker, also ich nehme uns explizit aus und auch viele Kollegen, aber in der Industrie ging es ja nur auf Menge.
Ja.
Teig machen, Mehl rein, Zutaten rein, kneten, schnell viel Hefe, dass es schnell reif wird und gebacken ist, weil Zeit ist Geld und dann ging's raus. Aber da findet nichts statt im Teig. Da habe ich keine enzymatische Tätigkeit, da habe ich keinen Abbau von den ganzen Zutaten, die ich da drin brauche. Deshalb brauche ich eine lange Führung. Und der Italiener hat's nicht, der hat Zeit Ciabatta. bei weitem nicht. Und der Franzose, wissen wir alle, mit seinem Baguette, auch dort sind die Führungen, also die Teigführungen, wir sagen Führung, die Teigführungen einfach lange. Der Teig hat Zeit, lang zu gären. Immer großen Kessel. Ist wieder ganz wichtig. Also hier vielleicht ein Hinweis, wenn Hausfrauen zuhören und sie machen Sauerteig oder sonst was, bitte nie in einer Schüssel, die eine riesige Oberfläche hat im Verhältnis zum Volumen des Teiges. Eher immer schmaler, hoher Glas, immer Literbecher, wo die Oberfläche in Relation zum Gesamtvolumen ein ganz anderes ist. Und dann findet was statt. Dann verliert man auch nicht so viel Aromen über das, wenn es oben rauskommt.
Aber das ist noch auch interessant.
Ja. Also, so ist es mit den Unverträglichkeiten. Und deshalb sind wir hier auch gut aufgestellt mit unseren langen Führungen, aber natürlich mit dem Thema Dinkel. Und da möchte ich sagen, wir verarbeiten nur diesen Urdinkel aus dem Hohenloschen. Wir haben Verträge mit den Bauern. Wir haben auch langfristige Verträge mit den Bauern, weil Dinkel anzubauen ist ja teurer für den Bauern. Das Risiko ist größer. Aber wir garantieren das, dass wir das zusammengehen, auch über Jahre hinaus. Und jetzt machen wir es über, ich glaube, 25 Jahre, haben wir das jetzt schon so, die Verträge, also alles per Anschlag. Es wird auch weiter so gehen und wir kaufen von dort, nur von dort unseren Dinkel. Natürlich braucht man dann eine durchgehende Logistik, dass der Dinkel auch der ist, wo dann in die Mühle kommt und in der Mühle der gemahlen wird, der zum Katz der Bäcker kommen soll. Aber das haben wir alles gewährleistet.
Ja, sehr interessant. Also da kommen ja auch wieder so diese Werte, die ich auch auf der Homepage tatsächlich gelesen habe. Da ist mir etwas sehr ins Auge gestochen. Ein sehr schöner Satz, weil was ich jetzt schon in unserem Gespräch sehr stark raushöre, sind diese Werte von Gemeinschaft, von wirklich Handschlagmentalität und Qualität. Und da steht etwas sehr Schönes, ich zitiere jetzt einfach mal, denn wir arbeiten alle füreinander und multiplizieren so täglich unsere Potenziale. Und das, finde ich, ist ein so, so schöner Satz, weil er zum einen widerspiegelt, was möglich ist, wenn man wirklich zusammenarbeitet in einer Familie, in einem Unternehmen, auch als Unternehmer, jetzt in verschiedenen Branchen, so wie Sie mit den Bauern zusammenarbeiten und so einfach etwas Schönes, Neues zu kreieren. Das ist etwas, was mir sehr gefällt an dem, was ich hier so an DNA einfach spüren kann.
Ja. Ich würde es loben und meine Frau Waldburg weitergeben, weil das ist tatsächlich ihr Satz. Den sie reingebracht hat und sagt einfach miteinander.
Ja.
Dann potenzieren wir unsere Effizienz, wir potenzieren unsere ganzen Potenziale, alles. Ja. Das wird auch gelebt.
Das merkt man, ja.
Ja, aber ich sage Ihnen ehrlich, wenn Sie Unternehmer sind, ich möchte es jetzt nicht zu lapidar ausdrücken, aber man kann doch nicht so blöd sein und eine Kultur fördern, wo jeder auf der andere losgeht und macht das miteinander. Das macht's aus und das leben wir.
Ja.
Und es ist auch das Ertragreichste, um das mal anzusprechen, und nicht irgendwelche konträre Situationen ausdiskutieren. Und da gehört auch dazu, es geht auch mal was schief.
Ja.
Wir arbeiten jeden Tag, wir backen jeden Tag alles frisch. Es geht was schief. Aber da muss man schon so, muss ich jetzt sagen, für mich so klar sein und sagen, es ging auch vor 45 Jahren bei mir schon ab und zu schief und jetzt geht's halt auch schief. Das gehört auch dazu.
Ja, auch ein wichtiger Punkt. So aus Ihrer langjährigen Erfahrung einfach jetzt vielleicht auch mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, gab es denn so bestimmte Dinge, die schiefgegangen sind, woraus Sie Erkenntnisse gezogen haben, die bis heute noch so Ihren beruflichen Weg geprägt haben?
Ja gut, zwischendurch hat man bestimmt, wir hatten ja auch mal dann von Aschberg damals immer 87 nach Tamm gezogen mit der Backstube von Aschberg weg. Und da hat man auch das eine oder andere probiert mit, ich sage mal, Sauerteiganlagen, Sauerteig pumpfähig machen oder so Sachen. Es hat alles nicht funktioniert. Du hast nicht diese Qualität. Also wir haben jetzt seit über 20 oder 25 Jahren sind wir da beratungsresistent. Weil wenn Sie da hören, was in der Branche erzählt wird und welche tolle Maschinen die es gibt, das bringt nichts. Da sind wir sind in der Arbeitsvorbereitung hochmodern. Wir sind in den Kassensystemen, die wir übrigens selber mitgestalten mit dem Kassenhersteller, in den Systemen, in den Analysen, in den Auswertungen hochmodern, sehr gut aufgestellt und dazwischen total altmodisch. Aber wenn ich denke, sicher. Ich sag mal so, alles, was man natürlich geht es ein oder andere schief. Es war jetzt nichts Markantes dabei, wo ich sage, oh Gott, das. Aber hier ist auch, glaube ich, das Entscheidende, Kommunikation.
Mhm.
Ich meine, wir beide können nicht ausschließen, was dieses Jahr vielleicht gemacht wird und was schief geht. Aber dann muss man sagen können, okay Leute, hört zu, das war falsch.
Mhm.
Wir haben es falsch interpretiert.
Mhm.
Wir haben uns geirrt.
Mhm.
Das war falsch. Wir sollten jetzt zurückrudern und es anders machen.
Mhm. Ja.
Klammer auf, würde vielleicht in der Politik auch ganz gut, Klammer zu, aber diesen Exkurs sparen.
Ja, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtige Fähigkeit, einfach auch diese Selbstreflexion zu verstehen, okay, ja gut, dann war es halt falsch,
ja.
Ist okay.
Es war so, Wir können da nichts mehr machen, aber jetzt machen wir anders.
Ja. Und wie befreiend es ist, das einfach auszusprechen und auch für andere sowas mal zu hören. Das schafft ja auch eine Kultur, in der es erlaubt ist, Dinge auszuprobieren und einfach auch ehrlich zu sein. Absolut. Zu sich selber und zu anderen. Sehr, sehr schön. Wir sind ja jetzt hier beim Podcast Erfolg und Erfüllung. Wie würden denn Sie für sich persönlich Erfolg und auch Erfüllung definieren in Ihrem Leben?
Also Erfolg, man ist ja der Privatmensch und man ist der Geschäftsmensch. Aber man kann es nicht wirklich trennen.
Mhm.
Also Erfolg der Bäckerei Katz der Bäcker. Und ich bin da es reflektiert auf die Stimmung und auf alles. Also das könnte Ihnen meine Frau bestimmt bestätigen. Es ist so, aber Erfolg ist für mich, wenn die Qualität stimmt, wenn wir gute Umsätze machen und wenn wir gute Erträge erwirtschaften.
Mhm.
Aber, und da lege ich Wert drauf, die Erträge sind vordergründig nicht dazu da, dass man sich irgendwie Furz erfüllt, sondern die Erträge sind dazu da, dass wir das Unternehmen weiterbringen.
Mhm.
Wir sehen das in der Familie immer in gewisser Weise sportlich und sagen, ein Unternehmen muss ertragreich sein, muss Qualität haben. Und das macht letztendlich der Erfolg aus, dass es gut läuft, dass hoffentlich die Leute angenehm über uns reden. Ich meine, heute sind sie ja viel, viel mehr in der Öffentlichkeit, wo man überall taktiert wird und kontaktiert und so weiter.
Mhm.
Es ist unglaublich. Auch hier muss man Balance finden.
Mhm.
Aber der Erfolg ist im Endeffekt Zufriedenheit. Zufriedenheit mit dem, wo wir stehen. Zufriedenheit, wie es gelaufen ist, über die ganze Expansion, wo wir heute stehen. Ja, das ist Zufriedenheit.
Ja.
Und mehrfach angesprochen, die DNA der Qualitäten, der Teigbereitung, der langen Teigführungen auf gar keinen Fall weglassen.
Mhm.
Das ist unsere Basis.
Ja, ja, sehr, sehr schön. Und Ihr Sohn ist ja jetzt mittlerweile auch mit ins Unternehmen eingestiegen.
Ja,
genau.
Ja.
Was würden Sie denn, oder welchen Rat würden Sie denn der nächsten Generation geben, wenn es um das Thema Unternehmensführung geht, ums Thema Erfolg und Erfüllung?
Gut, er ist ja schon jetzt 2 Jahre dabei. Auch er hat während seinem Betriebswirtschaftsstudium immer wieder Praktika bei befreundeten Kollegen gemacht. Über lange Zeit war bei Freundeunternehmen in Wien über lange Zeit. Also da hat er vom backtechnischen, produkttechnischen schon viel Erfahrung gesammelt. Den Rat, den ich ihm gebe, ich glaube, als Eltern kannst du Ratschläge geben. Da kommen wir ja zusammen, wir haben Unternehmensnachfolge und Eltern. Das ist ja eine Schnittmenge, die man selber definieren muss. Ne?
Mhm.
Sie können Ratschläge geben oder sie können vorleben. Und ich glaube, was Falsches vorzuleben und dann sagen, das ist der Ratschlag, das geht sowieso nicht. Und einfach reinkommen in diese DNA, was er übrigens sehr gut macht. Völlig bodenständig, völlig dabei.
Mhm.
Wir sind sehr stolz, dass er von den Mitarbeitern total geachtet wird, kann ich auch den Chef nicht per Dekret sagen, das ist jetzt der Chef.
Nein,
er muss es aus sich rausmachen und das sind wir sehr glücklich. Aber im Endeffekt, ja, ich will jetzt auf keinen Fall sagen, so weitermachen wie seither, weil das wäre bestimmt das Schlimmste.
Ja.
Wobei er hatte mal bei ihr einen coolen Spruch geprägt, habe ich gesagt, wow, da waren wir irgendwo. Und dann hat jemand zu ihm gesagt, oh, Herr Nikolas Katz, Sie treiben jetzt in die Fußstapfen Ihres Vaters.
Mhm.
Und er hat gesagt, nee, ich mache meine eigene.
Richtig.
Und das, ja.
Ja, das ist sehr, sehr wertvoll, sehr schön. Also das ist auch eine schöne Verbindung, wenn die nächste Generation, das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn die nächste Generation den Mut hat und auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache meine eigenen Fußabdrücke und gleichzeitig aber auch das Vertrauen von den Eltern da ist, ja, er wird seine eigenen Schritte gehen. Das ist eine sehr, sehr schöne Kombination, die sehr befähigt, einfach auch seine eigene Identität zu finden, das von innen heraus auszustrahlen, diese DNA, die dann wiederum auch von den Mitarbeitern angenommen wird als Vertrauensperson.
Und das Bewusstsein, das als Rat, das ist vielleicht ein Rat, aber das haben wir ja schon mehrfach ausgetauscht. Es hat auch nicht alles geklappt. Wenn du meinst, das passt so und aufgrund deiner Basisdaten und Sachen, die du hast, entscheidest du so, dann entscheidest du so. Richtig, das wissen wir erst später. Das war bei uns in Anders und nicht bei Ihnen.
Ja, sehr, sehr schön. Dann habe ich zu guter Letzt noch eine Frage in Richtung Zukunft. Wir haben ja gestartet mit der Vergangenheit. Wir schließen ab mit der Zukunft. Gibt es denn so Gedanken, Bilder, Visionen für die Zukunft, für die Traditionsbäckerei Katz?
Erstens mal werden wir müssen nicht und wir wollen nicht, sondern wir werden dieses ganze mehrfach angesprochene Machen der Backwaren, diese Teigführungen und so weiter, das werden wir alles so erhalten. Wir sind jetzt wieder gerade dabei, einen Anbau zu planen, aber hauptsächlich geht es da nochmal um ein Hygienezentrum. Wir haben sehr viele Körbe, die wir jeden Tag bewegen. Auch heute schon wird jeder Korb, Backwarenkorb da draußen, ist gewaschen und dann eingelagert wieder. Aber da müssen wir noch ein bisschen ran, da machen wir einiges. Ich habe immer vermieden, in den letzten 40 Jahre zu sagen, wir planen das, wir machen noch so viele Filialen. Wir haben noch nie eine Pressekonferenz gegeben und irgendwas erzählt, wie viele Filialen wir im Jahre 2030 und 2040 haben werden. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Das heißt, natürlich werden wir uns weiterentwickeln, werden neue Standorte suchen. Ich meine, wir haben eklatante Veränderungen in den Vertriebswegen. Wenn Sie heute anschauen, ich bin voll überzeugt, wir entwickeln uns Richtung amerikanische Verhältnisse, ich weiß nicht, wenn Sie das erste Mal in Amerika waren, wo ich das erste Mal war, das ist ja doch schon einige Zeit her, war natürlich die völlige Überraschung von mir in Klein- und Mittelstädten. Es gibt kein Zentrum, aber es gibt eine Ausfallstraße und an dieser Ausfallstraße reihen sich die Märkte, die Lebensmittel, die Bäcker, die Metzger, alles aneinander. Jeder mit dem eigenen Gebäude. Ich meine, wir haben nicht so viel Fläche wie die USA, da wird es nicht so hinkommen. Aber wir müssen einfach erreichbar sein. Der Kunde kommt mit dem Auto, treiben die Wände an, wir machen die Energiewende, alles kommt. Wissen Sie nicht genau, was kommt, aber der Kunde kommt mit dem Auto. Der braucht einen Parkplatz vor der Tür, dann kauft er einen.
Sehr interessant, ja. Wir gerade noch beim Thema Innovation sind, so Entwicklungen in der Zukunft. Wie sind denn so Ihre Beobachtungen jetzt in den letzten Jahren, wie sich die Dinge verändert haben, wie vielleicht auch das Einkaufsverhalten oder wie die Art, wie Menschen einfach auch Backwaren konsumieren?
Gut, alles. Wir wissen alle eines. Es ist das Thema Versandhandel und so weiter. Das ist ein latent vorhandenes Thema. Ich glaube, aber bin ja nicht betroffen davon, weil Backwaren können sie Gott sei Dank nicht frisch versenden. Da wird zwar dann gearbeitet, von vielen. Wie können wir die Backware einpacken, dass wir es als Gebäck verschicken können? Bei Gebäck ja, bei Brotbrötchen nein. Der Versandhandel hat alles durcheinander gewirbelt, das wissen wir. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass die Begleitumstände, auch die Kosten, die da verursacht werden, dieses Mehrfachbestellen, Zurücksenden, das zu handeln, die Dienstleistung der Zusteller, der Paketdienste, Abholung und so weiter, das wird teurer werden. Aber wir haben generell eine Entwicklung, dass wir sagen, die Dienstleistung, das Produkt, der Preis des reinen Produktes ist eines über alle Branchen. Die Dienstleistung, die da erbracht werden muss und die ja zum Großteil gar nicht realisiert wird vom Verbraucher oder wie auch immer, diese Dienstleistung, die wird teurer werden. Die wird noch teurer werden. Und die müssen wir bezahlen, auch in Bezug auf Versandhandel. Wir stellen natürlich auch Veränderungen fest bei unseren Kunden. Wir packen ja in den Läden die Brezeln bis 17, 18 Uhr abends. Nebenbei bemerkt, das muss ich sagen. Wir machen unsere Brezeln, Brötchen, Croissant, alles, was im Laden gebacken wird, nachts in der Backstube. Und dann schicken wir es in die Läden. Mhm. Auch hier gilt das Prinzip über alles. Wir machen alles selber und zwar ohne Ausnahme. Mhm. Also auf keinen Fall, weil die Kunden sagen immer, ihr backt ja auch Teiglinge im Laden. Wir backen teigliche Brezeln, die wir nachts in der Backstube machen, in die Filialen schicken und dort abbacken. Aber dieses Abbacken bis in die Abendstunden, dieses frische Konzept, führt auch dazu, ich glaube, dass sich schon das Verzehrsverhalten und so der Verbraucher schon ändert und geändert hat. Wird einmal auch bloß ein Brötchen und so weiter gekauft, wo man früher ein Leibbrot gekauft hat, den man 2-3 Tage aufgeschnitten hat. Ja, und wir müssen die Kunden natürlich ansprechen, wenn er in den Laden kommt. Es gibt diese berühmten 0,0 Sekunden, wo sich der Kunde entscheidet. Und da brauche ich den optischen Impuls, brauche ich den Reiz. Oh, das sieht gut aus. Und den muss ich aussenden. Also auch hier sind wir gefordert, einfach optische Reize auf die Kuchen und auf die Backwaren zu bringen.
Ja, und wenn man Glück hat, wurde gerade zu dem Zeitpunkt auch noch wurde frische Brezeln aufgebacken, fertig gemacht.
Da kommen sie heiß aus dem Ofen.
Richtig.
Das ist wunderbar.
Ja, absolut. Ja. Da kann ich dann nicht Nein sagen zu einer Brezel. Ja, super. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit, für den Einblick. Und ich glaube, der ein oder andere Hörer bekommt jetzt vielleicht Lust auf eine Brezel, will noch mal kurz irgendwo Halt machen.
Jederzeit. Katz der Bäcker freut sich über jeden Kunden. Ich hoffe, es ist rübergekommen. Wir sind ein Familienunternehmen. Wir werden so weitermachen. Wir achten auf unsere Rohstoffe und wollen einfach mit dem Namen der ganzen Familie auch weiterhin dafür stehen. Ich danke Ihnen, Frau Kaufmann, dass ich das so rüberbringen durfte und Ihnen erzählen durfte. Dankeschön.
Danke. Vielen Dank, dass du uns bei dieser inspirierenden Folge begleitet hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über dein Feedback. Hinterlasse uns dafür gerne eine Nachricht. Und teile diese Folge auch gerne mit Menschen, die sich ebenfalls für das interessieren könnten, was du gerade gehört hast. Ja, und wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne unseren Podcast Erfolg und Erfüllung.